dann als letztes ist der Zweitgeborene wach geworden und der kam quasi, boah, guten Morgen, ach super, das Baby kommt, ne? Also was soll ich denn auch schon früher aufstehen, ne? Und das ist halt auch so unser Schlafbär. Da kann wirklich irgendwie die Blaskapelle nebendran spielen, da passiert gar nichts. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, das Schlafzimmer ist direkt nebenan, also es trennt keine 3 Meter, da war nur eine Holztür. Mhm. Als er mich halt kniend sah, das Baby kurz vor Geburt, war das Erste, was er machte, T-Shirt aus, bereit fürs Bonden.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht's im Geburtsbericht von Ramona um Geschwisterkinder bei der Geburt, um Ramonas Erfahrungsschatz nach 4 Geburten und ihre spezielle Geburtsvorbereitung. Ich werde die Geburtsgeschichte wieder aus meiner Sicht als Hebamme kommentieren und wer schon bei mir auf hebammenblog.de oder in meinem Buch Jede Geburt ist einzigartig gelesen hat, der kennt das Konzept. Ihr werdet merken, dass es in jeder Geburtsvorbereitungsphase oder auch während der Geburt oft Momente gibt, wo Entscheidungen getroffen werden von der Gebärenden selbst oder von dem begleitenden Team, die Wendepunkte sind. Und ich bin davon überzeugt, davon kann man ganz viel über Geburten und Geburtsverläufe lernen. Und für alle, denen dieses Ereignis noch bevorsteht, ihr könnt dadurch vielleicht besser vorhersehen, was ihr wollt und entscheiden, was euch für eure Geburt wichtig ist. Und es ist gut, wenn ihr im Vorfeld ganz viele positive Berichte lest oder hört, weil euer Unterbewusstsein Geburt dann als positives Ereignis abspeichern kann. Was euch dann total hilft, wenn ihr selbst euch in dieser existenziellen Erfahrung Geburt befindet. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Frau bei mir zu Gast. Also nicht wirklich hier bei mir, weil sie ist aus Rheinland-Pfalz zugeschaltet. Liebe Ramona, herzlich willkommen. Ich freue mich.
Hi Jana, ich freue mich auch.
Wir sind ja schon eine ganze Weile in Kontakt, denn du hast mir 2019 für mein zweites Buch, Jede Geburt ist einzigartig, schon eine Geburtsgeschichte spendiert. Und dann haben wir uns irgendwann richtig kennengelernt, weil ich habe dir unser Gästezimmer für einen Berlin-Besuch zur Verfügung gestellt und du hattest deine süße jüngste Tochter dabei. Und über diese Tochter, also über deren Geburt, sprechen wir heute. Du bist doppelte Expertin, denn du bist eine erfahrene Mutter von 4 Kindern. Und du bist aber auch Expertin als Pädagogin. Du hast Erziehungswissenschaften studiert mit Schwerpunkt auf Pädagogik der frühen Kindheit. Und du bist systemische Beraterin und Familientherapeutin. Du bist Stillberaterin und machst zum Beispiel den wunderbaren Stillworkshop obenrum frei, den es nicht nur bei dir in der Nähe von Koblenz, sondern auch online deutschlandweit zu haben gibt und machst auch weitere Workshops, die alle wunderbare Titel haben, zum Beispiel den Beikost-Beratungsworkshop von der Brust zur Bratwurst. Das finde ich besonders gut. Und auch das gibt's online, oder?
Yes.
Deine ganzen Beratungsleistungen kann man online haben.
Ja, genau so ist es.
Du bist heute das erste, aber wie ich vermute, nicht das letzte Mal hier. Denn auch deine Expertise wird hier nochmal Platz finden. Aber heute hast du uns eine Geschichte mitgebracht, nämlich den Geburtsbericht deiner Tochter. Und das Besondere an dieser Geschichte sind für mich 2 Dinge. Erstens, du bist eine super erfahrene Mutter, denn die Geburt, über die wir sprechen, ist ja deine 4. Mhm. Und deshalb bist du ja mit so einem gewissen Vorwissen in die Geburt gegangen und trotzdem oder vielleicht deswegen hast du dich nochmal sehr intensiv auf die Geburt vorbereitet. Und ich erlebe das tatsächlich oft, dass Frauen, ja, dass die nach ihrer ersten Geburt leider etwas enttäuscht sind, weil Dinge vielleicht doch nicht so gelaufen sind, wie sie sich's vorgestellt haben. Und die sich dann für die nächste Geburt nochmal sehr vorbereiten, so wie du das jetzt auch gemacht hast nochmal. Und ich denke dann immer, hey, toll, super, Vorbereitung ist immer wieder gut. Aber andererseits ist es halt schade, dass es nicht beim ersten Mal schon so schön war. Und ich wünschte dann immer, das könnte man verhindern. Und also das ist das eine, was ich sehr spannend finde, wo wir heute den Fokus so ein bisschen drauf legen werden. Und das zweite ist, dass die Geburt eben in Anwesenheit deiner 3 Kinder stattfand. Und auch die Kinder hast du ja sehr besonders vorbereitet. So, aber jetzt hier genug der Vorrede. Steigen wir doch mal ein in deine Geburt. Also beziehungsweise ich würde gerne mit der Schwangerschaft anfangen und von dir wissen, wie kam es eigentlich, dass du nochmal so tief in diese ganze Vorbereitung eingestiegen bist?
Ja, also ich habe tatsächlich irgendwann auch den Satz gesagt, boah, wie viele Kinder muss ich eigentlich kriegen, um alles zu wissen? Gerade eben, als du das sagtest mit, wenn vielleicht Frauen von der ersten Geburt enttäuscht waren, dass es nicht so gelaufen ist, wie es war, finde ich total spannend. Ich war eigentlich von keiner Geburt enttäuscht, hatte aber immer so ein Bedürfnis von, oh, das will ich auch nochmal. Ja, und dann wollte ich einfach nochmal alles geben, was die Schwangerschafts- und Geburtsvorbereitung irgendwie so herhält. Ich habe immer gesagt, ich kriege ja zum ersten Mal mein viertes Kind. Mhm. Ich habe ja tatsächlich auch noch meinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, und zwar deinen. Ich kann das ja nicht ausstellen. Ne? Ich habe den natürlich mit dem fachlichen Auge geguckt, natürlich auch mit dem Mama-Auge oder mit dem Eltern-Auge. Wir haben alle Sessions zusammengeguckt, mein Mann und ich. Und selbst der sagte, ach krass, das, ach jetzt verstehe ich das mal. Oder ne, ach jetzt, ach das hat man nochmal gut erklärt oder so. Also es war schon einfach auch nochmal hilfreich und sich das auch nochmal zu vergegenwärtigen. Also was war nochmal wichtig oder ach wie war das nochmal mit dem Oxytocin und so.
Das freut mich natürlich.
Ja, voll. Ne? Also es hat echt gut getan. Ich hatte erst so ein bisschen Schiss, dachte, boah, schlafe ich wahrscheinlich jedes Mal ein. Also nicht wegen dir, sondern einfach so, oh, kenne ich schon, ne, lame. Klar. Aber gar nicht, ne, es war einfach, ah ja, genau, da nochmal dran denken. Und auch, dass wir hinterher drüber gesprochen haben. Mhm. Also Thema Oxytocin war ganz groß, weil das bei der dritten Geburt weg war. Und da musste ich so an dieses scheue Reh denken, von dem du immer sprichst.
Oxytocin müssen wir vielleicht ganz kurz mal erklären. Also Oxytocin ist eins der wichtigsten Hormone unter der Geburt, nämlich das, was schöne regelmäßige Wehen hat. Und wie du eben gerade schon gesagt hast, ich erkläre es immer gerne, dass es ein scheues Hormon ist, was sich verflüchtigt, wenn die Bedingungen nicht so richtig gut sind.
Ja, und darüber haben wir natürlich gesprochen. Ne? Wir haben natürlich einen Geburtsplan geschrieben, eine Wunschliste. Mein Mann ist da eigentlich auch immer sehr klar gewesen, was er gerne hätte oder nicht hätte oder was er leisten kann oder ne, so. Und dann haben wir ja schon drei Kinder. Was machen wir mit denen? Der Bericht, der in deinem Buch ist, ist vom zweiten Kind. Da war ja nur eins da, was es zu versorgen galt. Die dritte Geburt wurde tatsächlich auch wieder verschlafen von allen. Da war unser Au-pair noch da. Da hatten wir ein Au-pair, was mit den Kindern war. Beim vierten Kind hatten wir im Grunde genommen kein Backup.
Habt ihr einfach gesagt, nee, das wird super laufen?
Also wir haben tatsächlich eine Telefonliste gehabt von den Großeltern, von Freunden von uns. Wir haben das auch mit den Kindern besprochen, dass es diese Listen gibt. Also die habe ich halt nicht einen Tag vorher aufgehangen, sondern die hingen halt irgendwie, weiß ich nicht, ab dem 7., 8. Monat. Die wussten dann auch, dass sie da theoretisch gesehen, egal wen sie anrufen, Hilfe kriegen würden. Weil es hätte ja auch zum Beispiel sein können, ich bin alleine mit den Kindern und Geburt geht los.
Ja.
So, ne? Und mein Mann ist noch auf der Arbeit. Die Große war da ja dann auch schon 7.
Ja, ne? Also da kann man auch schon gut selber telefonieren. Also auch für den Fall von einer Verlegung oder so. Und
genau.
Wie fanden die Kinder das?
Ja, wir haben das tatsächlich nie so krass thematisiert. Wir sind da auch ein bisschen reingewachsen. Also bei der ersten Geschwistergeburt, da haben wir vorher ein Köfferchen gepackt mit Spielsachen drin, mit einer Wechselgarnitur und so. Ne? Als dann die Geburt losging, es war halt klar, dass wir Freunde von uns anrufen, die um die Ecke wohnen.
Ja.
Die haben wir dann morgens um 5 angerufen. Dann, weiß nicht, so 5, 5:30 rum kam unser Freund dann meine Tochter abholen. Ja. So, ne? Also die ist quasi auch wach geworden von den Wehen. Dann ist mein Mann kurz zu ihr, hat mit ihr das Köfferchen genommen und das war so abgesprochen und dann sind die gegangen. Und das war auch überhaupt kein Thema, kein Abschiedsschmerz. Ne? So, und die kannte die auch, die war da halt vorher oft und so. Ne? Und dann war das auch überhaupt kein Ding. Als das dritte Kind unterwegs war, hatten wir ja ein Au-pair. Das heißt, wir hatten das beste Backup ever.
Ne? Ja,
die war ja einfach 24/7 da.
Super.
So. Aufgrund dessen, dass dann die Kinder schon so groß waren und ja auch eine zumindest lesen konnte und das Telefon bedienen konnte, gab es keinen festen Backup. Die Großeltern sind halt beide zu Hause. Das heißt, auch um den Geburtszeitraum ist dann niemand in Urlaub gefahren. Ja. Das heißt, die hätten wir auch 24/7 anrufen können.
Ja. Okay, so. Super. Hast du darüber nachgedacht, wie es für dich ist, ob du in deine Konzentration gut gehen kannst, wenn die Kinder irgendwie vor dir sitzen und dich anschauen und dass sich das vielleicht ablenkt?
Spannenderweise überhaupt nicht. Weil ich sage das immer so flapsig, ne? Ich bin Mutter von 4 Kindern, mich stört gar nichts. Aber ein bisschen ist es tatsächlich so auch. Hier ist halt immer Trubelwubel. Ich weiß nicht, ich war in den letzten 10 Jahren vielleicht 3-mal alleine auf Klo. Ich kann auch nicht mal alleine duschen gehen. Wenn die Kinder nicht kommen, kommt die Katze mit duschen. Also, ne, das ist so, ich weiß nicht, von außen betrachtet, viele sagen halt, boah, krass, du hast so die Ruhe weg, ne, dass du das alles machst und gleichzeitig und so. Natürlich ist das super anstrengend im Alltag oft, gerade noch konzentriert eine E-Mail zu Ende schreiben oder ein Telefonat entgegennehmen und nebendran
zuppelt dir jemand schon am Arm, Mama, Mama.
Genau, ne, und einer reißt an der Hose und der andere da und dann sieht man, wie das Kind gleich irgendwie aus dem Fenster steigt oder so.
Oh mein Gott, ja.
Nee, aber... Ja, aber Darüber habe ich tatsächlich nicht nachgedacht.
Ich habe das gefragt, weil mir das tatsächlich so ging, bei meiner Hausgeburt, bei meinem zweiten Kind. Da war mein erstes Kind 6. Die war in der Anfangsphase dabei. Ich hatte dann aber organisiert, dass meine Schwester kommt und die abholt und mitnimmt. Meine Tochter nimmt mir das bis heute übel. Mama, du hast mich weggeschickt, eiskalt bei der Geburt. Ich wollte dabei sein. Tut mir auch schrecklich leid. Aber für mich war es tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit so auf sie konzentriert war, dass ich irgendwie so geguckt habe, geht's dir gut? Ist das okay? Wie guckt sie mich an, wenn ich wehen habe und laut werde und so? Und es hat mich tatsächlich sehr so rausgebracht. Und für mich war das gut, ne? Aber ja. Ich finde das total schön und faszinierend, wenn auch Geschwister dabei sind. Ich denke, es ist wirklich sehr individuell, ne? Man muss irgendwie gucken.
Voll, total. Und also die dritte Geburt hat sehr lange gedauert. Das Oxytocin war zwischendurch weg und deswegen gab es so eine Pause im Grunde genommen. Meine Erstgeborene ist so eine kleine Hebamme, also medizinisch super interessiert. Ich glaube, wenn sie gedurft hätte, hätte sie mir Blut abgenommen. So, ne? Das war echt. Und da war sie gerade 4 oder so und es war ganz klar, sie möchte die Nabelschnur durchschneiden. Mhm. Und dann schlief sie aber. Und dann war ich tatsächlich auch noch so geistesgegenwärtig, zu sagen, ihr müsst jetzt das Kind wecken, weil die muss ja jetzt kommen, das Baby kommt gleich und die muss ja die Nabelschnur durchschneiden. Dann ist mein Mann wirklich los, wollte sie halt wecken und dann hat sie ihn aber weggeschickt und hat gesagt, nee, das kannst du machen, Papa. Das war völlig cool. Und das hat sie auch
erinnert. Sie hatte gerade keine Schicht.
Naja, genau. War Schichtwechsel. Und das hat sie auch tatsächlich erinnert und hat auch gesagt, das war okay. Ich hatte halt so Schiss, dass sie hinterher sagt, boah, ne? Ich meine, das ist ja nichts, was man nachholen kann. Ja. So, ne? Das war halt schon besonders. Gleich, wenn wir über den Geburtsverlauf sprechen, dann kommen die Kinder ja irgendwann dazu. Es war krass, was der Dritte dazu sagte. Ich habe ihn gefragt, wie fandest du das eigentlich, als du mich gesehen hast? Dann meinte er, ja, voll schön, ich habe mich voll gefreut, weil das Baby ja kommt. Aber weißt du, Mama, ich war auch traurig für dich. Okay, warum? Ja, weil du auf den Knien sein musstest. Und dann haben dir doch bestimmt die Knie wehgetan. Und ich dachte, ja klar. Ja, also wir denken an die Wehen und an das Tönen und an das Schreien oder an weiß ich nicht was, was da sein könnte. Und die Kinder denken an meine Knie, dass mir die Knie wehgetan haben.
Super süß und empathisch.
Weil du musstest ja so lange im, ne? Und dann dachte ich, okay. Und das stimmt, mir haben die Knie furchtbar wehgetan nach jeder Geburt. Also schlimmer als was anderes. So,
Toll, aber ganz anderer Fokus, ne? Ist interessant, Voll. Was die Kinder sehen. Und was ich ja immer spannend finde, wenn ich Unterricht mache mit den Grundschülern, ist, dass die oft ja gar nicht tatsächlich so super empathisch mit der Mutter sind, sondern mit dem Baby. Die identifizieren sich so mit diesem Baby. Alles andere ist ihnen oft so ein bisschen egal. Also es war jetzt bei deinen Kindern nicht so, ne? Aber man denkt immer, wunderweiß, wie gruselig die das finden mit den Wehen, ne? Oder ja, aber dann ist es irgendwie, na, aber das Baby war falsch rum oder irgendwie, ne? Das muss ja die ganze Zeit Kopfstand machen, dieses arme Kind.
Genau, oder die war dann so schrumpelig, ganz rot im Gesicht, bestimmt, weil die sich so anstrengen musste.
Ja.
Hallo? Ich war auch da.
Ja,
aber ich glaube, es hat halt tatsächlich auch was damit zu tun, wie wir mit den Kindern über Geburt sprechen und was sie halt hier so mitbekommen. Du hattest ja eben schon gemeint, wie haben wir die Kinder vorbereitet oder was haben wir gemacht?
Ja.
Die Erstgeborene ist wahrscheinlich die perfekt vorbereiteste, weil die das
Die hat es schon ein paar Mal miterlebt, ja.
Genau. Die geht übermorgen in den Kreissaal und
die kann sich bei mir melden, ne, wenn sie ein Praktikum machen möchte. Ich nehme sie jederzeit.
Ja, sie würde auch gerne bei euch wohnen. Und so klar, wir haben immer mit den Kindern offen geredet. Wir haben Geschlechtsorgane benannt, so wie sie heißen. Da fängt es halt schon an im Grunde genommen. Wir haben alle Fragen immer kindgerecht beantwortet, dem Alter entsprechend. Dann in Vorbereitung auf die zweite Geburt haben wir angefangen, Geburtsvideos zu gucken.
Oh wow.
Und ne, da war die Erstgeborene gerade so 2. Mir war halt schon wichtig, dass sie das einfach mal sieht. Und dann habe ich natürlich Videos ausgesucht, die mit schöner Klaviermusik untermalt, ne? Ich sag jetzt mal die fancy, schönen Geburtsvideos so.
Ja.
Das hat sich dann beim dritten Kind schon total geändert. Also da waren wir auch schon Profis, ne? Also auch selbst in der Phase, wo ich nicht schwanger war, und das kommt auch jetzt noch, Mama, können wir Geburtsvideos gucken? Wann gucken wir eigentlich mal wieder Geburtsvideos? Und wenn Menschen nicht reichen, dann gucken wir uns auch Tiergeburten an. Also naja, da habe ich halt schon drauf geachtet, dass ich dann auch Videos ausgewählt habe, wo man auch mal was hört, ne? Also wo man auch die Frau mal tönen hört. Darüber haben wir natürlich auch ganz viel gesprochen. Wir haben eine ganze Kiste voller Bücher, die ich nicht unbedingt alle gut finde. Aber das ist ja das Spannende daran, auch ins Gespräch zu kommen, ne? Und zu sagen, ne, dann steht da so ein Satz wie, und dann muss die Mama ins Krankenhaus.
Ja.
Und dann sagen meine Kinder unisono, oder ins Geburtshaus oder nach Hause. Ne? So, weil sie schon wissen, okay, es gibt mehr als einen Geburtsort.
Es gibt viele Möglichkeiten, toll.
Und allein das ist ja schon Vorbereitung und drüber sprechen und Fragen stellen dürfen. So. Und diese Kiste können sie sich immer, ne, die können sich frei bedienen und wählen und gucken. Und jetzt bei der vierten Geburt war meinem Zweitgeborenen, der hatte irgendwann das Kaiserschnittthema, so, ne, Bauchgeburt. Seine größte Sorge war, dass die Ärzte mir dann den Bauch mit Wolle zunähen. Und dann haben wir eine ganze Zeit lang ganz viele Kaiserschnittvideos geguckt.
Okay.
Dass das halt auch schön sein kann. Obwohl das für mich gar nicht so Thema war, aber für die Kinder war das einfach unglaublich wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, was es alles für Möglichkeiten gibt.
Ja.
Und eigentlich alle, bis auf das zweite, lagen irgendwann mal in Beckenendlage. Und gerade auch Nummer 3 und Nummer 4 ganz besonders, hat echt sehr viel geturnt. Und dann war natürlich auch Beckenendlagengeburt Thema. Und das geht bei uns hier in der Region nicht. Also dann ist es immer eine Sektion.
Also Beckenendlage ganz kurz, ne, dass sozusagen der Po unten liegt und nicht der Kopf.
Genau. Ja, und es ist ganz spannend zu sehen nochmal, worüber sich die Kinder dann Gedanken machen und Sorgen machen. Ne? Und dann ging es immer nur um das Baby und nicht um mich.
Ja.
Außer meine Knie.
Ja, das ist ja auch ganz schön dramatisch eigentlich, ne, dass es da keine Möglichkeiten gibt, dass den Frauen, wo das Kind in Beckenendlage liegt, dann nicht die Möglichkeit gegeben ist, dieses Kind spontan zu gebären. Ja, verrückt. Also eine ganze Region ohne eine Klinik, die das anbietet.
Ja, auch Zwillingsgeburten spontan.
Ja.
Ne, also im Grunde genommen alles, was nicht, ich sage jetzt mal, ne, 0815 Schädellage.
Ja, wird sektioniert.
Wird sektioniert, ja.
Wow.
Ne, ich habe das professionell schon irgendwo im Hinterkopf immer, dass ich wusste, shit, wenn es jetzt hier irgendwie in die Klinik geht, dann. Ne? Aber ich bin ja positiv,
genau.
Mein Glas ist halb voll.
Da kommen wir wieder zu deiner Vorbereitung.
Genau, ja, also auch Kind 4 hatte sehr viel Platz, schwamm sehr viel umher. Also ich war ganz viel beim Osteopathen, der mich auch schon in der ersten Schwangerschaft begleitet hat, weil ich tatsächlich so einige Vorgeschichten habe, Reitunfälle aus der Jugend, so mit schiefem Steißbein und sowas. Ne? Und
ich sage noch ganz kurz was zur Osteopathie. Also das ist eine Form der Medizin, bei der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgt.
Das wird ja auch immer wieder diskutiert, ne? Ist das evidenzbasiert und wissenschaftlich und so weiter. Also ich war tatsächlich in der ersten Schwangerschaft bei einer Osteopathin, die mir empfohlen wurde als Expertin für Schwangere. Und ich könnte jetzt tatsächlich einfach böse sagen, die hat mir die Hände aufgelegt und das war's. Und gesagt, wahrscheinlich wirst du nicht viel spüren, aber die nächsten Tage so. Und ich habe natürlich weder was gespürt, noch ist irgendwas passiert oder hat sich gebessert. Also ernsthaft, ne? Also da wäre, glaube ich, eine nette Massage noch besser gewesen. So. Dann habe ich aber diesen Menschen gefunden, er ist von Hause aus Physiotherapeut und hat das halt auch richtig studiert, mehrere Jahre lang, hat sich so ein bisschen auf Schwangere auch spezialisiert. Ne? Der hat halt nicht nur seine Hand irgendwo hingelegt, sondern der hat auch wirklich mich mobilisiert und mir auch Übungen gezeigt für zu Hause, ne? Was ich machen kann und wie ich mich entlasten kann. Und das war schon noch mal intensiver als jetzt einfach nur so ein bisschen Streicheleinheiten. Ne? Ja, bei dem war ich bestimmt 3-4 Mal und auch so richtig so mit angerufen und es liegt schon wieder quer. Und der immer gesagt hat, ja, morgen 12 Uhr, dann hat er seine Mittagspause für mich geopfert. Das ist ja ein Sonntagskind. Das hat dienstags hat es schief und quer gelegen, mittwochs in Beckenendlage und donnerstags war der Kopf unten. Also quasi 3 Tage vor Geburt so.
Wow.
Also so viel zum Thema, am Ende bewegen die sich nicht mehr so viel, ne? Und bleiben in ihrer Position, haha.
Ja. Na gut, also muss man natürlich dazu sagen, das ist unwahrscheinlicher beim ersten Kind. Ne? Ja. Je mehr Kinder man bekommt, umso mobiler sind oft die Kinder, ne? Weil sie einfach doch ein bisschen Platz haben, weil alles schon ein bisschen weicher ist. Mein verrücktestes Erlebnis dabei war eine Zweitgebärende, die in den Kreißsaal kam und einen Ultraschall hatte und der Kopf war unten und das Kind kam dann aber aus Beckenendlage einige Stunden später. Wo wir alle gesagt haben, was, unter wen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wir hatten es verifiziert mit diesem Ultraschall, dass es wirklich vorher anders lag. Ja, spannend manchmal.
Total, ja. Und wir haben dann tatsächlich mittwochs den Bauch gewickelt mit dicken Binden. Ich hatte eine Hebamme, so eine ganz alte Hese, die alle Register gezogen hat, damit das Kind jetzt in Position bleibt.
Ja, das geschieht.
Ja, so ein bisschen schon. Ich habe dann auch angerufen quasi so, ich habe das Gefühl so, jetzt ist es da, wo es hin soll. Und dann kam sie und dann hat sie mich gewickelt und hat auch meinem Mann gezeigt, wie er wickeln soll, damit ich es zwischendurch mal abmachen kann. Und dann ist es tatsächlich da geblieben.
Sehr schön.
Ja, und ich habe in der vierten Schwangerschaft es geschafft, ganz viel Yoga zu machen, auch tatsächlich täglich für mich alleine. Und wenn es nur 10 Minuten waren, so meine 3, 4 Special-Übungen, das war saugut. Und dann habe ich noch einen Kurs gemacht, den hätte ich tatsächlich einfach gerne schon beim ersten Kind gehabt, und zwar einen Beckenbodenkurs in der Schwangerschaft.
Ja, großartig.
Für mich war Beckenboden so, okay, entweder
das macht man danach
Ü80 oder halt nach der Geburt ne, oder bei Inkontinenzproblemen, aber das war's. Also warum sollte ich sonst einen Beckenbodenkurs machen?
Ja.
Und das war nochmal irre, die Kombination aus eigener Körperwahrnehmung und Erfahrung natürlich aus den vorangegangenen Geburten. Wie kann ich da auch einwirken? Wie habe ich da selber Macht drüber, ne, irgendwie was zu beeinflussen? Ganz wichtig auch nicht nur der Beckenboden, sondern auch der Transversus, also der tiefe Bauchmuskel. Ja, ja. Das war wirklich nochmal mega bereichernd. Da kann ich halt wirklich die Anja Sippel empfehlen, Dorfmutti auf Instagram.
Die hat nämlich auch ein ganz tolles Buch dazu geschrieben. Das heißt Der Mama Beckenboden Guide. Und ja, unterstütze deinen Beckenboden während der Schwangerschaft und danach. Und das ist total cool. Da wird das alles nochmal beschrieben, ne? Also auch, was der Psoasmuskel macht, also diese Geburtsrutsche. Und ja, das können wir total empfehlen. Packen wir euch in die Shownotes.
Ich habe mich nochmal mit Luvenernährung beschäftigt in der Schwangerschaft. Also habe versucht, weitestgehend auf Kohlenhydrate zu verzichten. Natürlich habe ich auch mal ein Eis gegessen. Ne? Wir haben 3 Kinder. Natürlich habe ich auch mal irgendwie den Rest Schokobrot gegessen oder ach, keine Ahnung. Aber ich habe schon krass nochmal mehr auf meine Ernährung geachtet, auf mich geachtet.
Ja, super. Zur Luvendiät kann ich euch auch noch einen Blogartikel bei mir empfehlen. Da habe ich das alles beschrieben. Ja, auch so ein bisschen, was sind eigentlich die Evidenzen dahinter? Gibt es die eigentlich? Und warum ist es aber vielleicht trotzdem gut, sich zuckerarm zu ernähren? Und was kann man machen, wenn man das nicht schafft?
Also die Idee ist ja eigentlich, ja, sich komplett zuckerfrei, vor allem in den letzten Wochen vor der Geburt, zu ernähren. Das habe ich bei den ersten 3 nie geschafft und nie durchgehalten. Aber bei der Gabriela, bei der ich den Kurs auch gemacht habe, die sagte, darum geht es gar nicht. Und es ist auch okay, mal dann ein Eis zu essen oder so. Und
es,
das hat mich
es geht ja darum, dass man versucht, den Blutzuckerspiegel einfach relativ konstant zu halten, so konstant wie möglich, dass man nicht diese dollen Schwankungen drin hat. Und das kann man ja ganz gut machen, wenn man insgesamt sehr vollkornig zum Beispiel sich ernährt und so weiter. Und wenn man dann, wie gesagt, mal sündigt, du bist mit Kindern unterwegs, du bewegst dich also auch viel, ne? Also man kann auch ganz gut das so ein bisschen abagieren dann wieder, ne? Also wenn man sportlich unterwegs ist, dann ist das auch immer nicht so schlimm. Und man darf sich eben auch nicht fertig machen. Ja, das ist ja total wichtig, dass es einem einfach auch gut geht und dass man diese Dinge einfach versucht, immer so gut wie möglich zu machen. Aber wenn es mal nicht klappt, dann ist es eben so.
Also ich meine, müssen wir uns mal alle an die eigene Nase packen. Natürlich wäre das gut, wenn wir uns alle zuckerfrei ernähren würden, ja.
Auch außerhalb
von Schwangerschaft. Ob schwanger oder nicht.
Natürlich, klar.
Ich bin super viel Fahrrad gefahren. Also ich bin zu der Zeit fast 30 Kilometer Rad gefahren. Immer die 3 Kinder halt durch die Gegend, ne, mit dem Lastenfahrrad.
Oh, auch noch mit dem Lastenfahrrad, das ist ja auch ordentlich anstrengend.
Dann habe ich mir noch so als Kirsche auf der Sahnehaube gegönnt, einen Kurs zur mentalen Geburtsvorbereitung. Und ich habe auch Atmung nochmal anders verstanden und auch sowas wie Affirmationen oder solche Sätze. Natürlich haben wir beim ersten Kind einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und da haben wir auch über solche Sätze unter der Geburt, einen Kraftsatz und so. Ja, so. Und dann haben wir den auf eine schicke Postkarte geschrieben und dann landet die Postkarte irgendwo in der Erinnerungskiste und das war's. Natürlich kenne ich das auch aus dem Yoga und ich kenne es aus meiner Therapieausbildung mit Glaubenssätzen arbeiten und so weiter. Ne? Und beim vierten Kind hat dann tatsächlich Klick gemacht. in diesem Kurs der mentalen Geburtsvorbereitung, das reicht nicht, das einmal auf eine Karte zu schreiben und dann vielleicht unter der Geburt noch diese Karte anzugucken, sondern es braucht tatsächlich die Wiederholung. Und ich habe mir dann mehrere Sätze aufgeschrieben und im Haus verteilt. Und jedes Mal, wenn ich daran vorbeigegangen bin, die komplette Schwangerschaft über, habe ich diesen Satz gelesen und auch wirklich manchmal laut, manchmal leise. Und es gab einen Satz, bei dem musste ich halt immer sofort lächeln und grinsen. Da stand drauf, die Geburt wird schön.
Wunderbar.
Gar nicht mehr. Ja, nicht. Also ich hatte natürlich auch sowas wie, ich gehe mit jeder Welle und ich öffne mich wie eine Blume und keine Ahnung was. Ja, aber dieser Satz war so entscheidend, weil jedes Mal, wenn ich da vorbei bin, habe ich gegrinst und es gab gar keinen Zweifel daran, dass diese Geburt nicht schön werden könnte. So, ja. Und auch die Atmung, ne? Also mit drei Kindern könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ist nicht so einfach, da jetzt auch noch neben meinen 10 Minuten Yoga und meinen 30 Kilometer Fahrrad auch noch irgendwie 17 Stunden Atemübungen zu machen. Aber die standen auf Toilette und immer wenn ich auf Klo war, habe ich diese Atemübung gemacht.
Super. Ja, man muss sich so ein bisschen die Räume schaffen, ne? Also ich sage ja auch immer mit den Affirmationen, packt euch die an Spiegel, an Badezimmerspiegel und immer beim Zähneputzen, ne? Dann kann man das lesen. Oder am Kühlschrank oder am Kleiderschrank, wo man sonst immer so vorbeikommt, dass man das überall verteilt.
Genau, also ich hatte die auch entzettelt, stand im Wohnzimmer. Ich hatte große Karten. Ich hatte welche gekauft und welche selber gemalt. Einer war im Bad am Spiegel, einer war am Wickeltisch. Ne? Die Geburt ist schön, das musste einfach sein. Dann war sie an der Fensterbank, an der Toilette, meine Atemübung.
Ja. Wunderbar. Und Hypnose hast du auch gemacht, ne? Hypnobirthing?
Also ich habe einen Kurs dazu gemacht und habe auch quasi mit mir Meditationen angehört, wobei ich muss sagen, ich schlafe dann immer ein.
Ja.
Ich kann das nicht gut aushalten dann so. Ne? Und natürlich, wann mache ich das? Wenn alle Kinder im Bett sind, nicht so der richtige Zeitpunkt. Ich habe da nicht so reingefunden. Nicht, dass es nicht meins wäre, aber ich kam halt nicht zu diesem Üben und ne, oder dass ich das jetzt wirklich regelmäßig auch noch anwende.
Also ich kann ja noch mal ganz kurz sagen, ne, also was ist das überhaupt, diese Geburtshypnose? Also Hypnose ist ja kein fremdbestimmter Zustand, so wie man das von der Show Hypnose im Fernsehen oder so kennt, sondern Hypnose ist eben so ein Zustand von intensiver innerer Absorption, Konzentration und Fokussierung. Also so erklärt das die amerikanische Gesellschaft der klinischen Hypnose. Und das bedeutet im Prinzip, man ist ganz fokussiert, aber so die äußere Wahrnehmung ist reduziert. Ne? Also ein bisschen wie im Kino, ja, wo man ja auch, man sitzt da so ein bisschen und starrt vor sich hin, aber man nimmt das ja total wahr, was da passiert und geht auch emotional total mit. Ne? Man weint ja auch manchmal im Kino oder so. Oder vielleicht bei längeren Strecken beim Autofahren, da ist man auch so, ne? Also einerseits macht man ja was ganz Fokussiertes, aber andererseits könnte man vielleicht auch nachher nicht mehr erzählen, an welcher Brücke ist man jetzt vorbeigefahren oder so. Man macht das so automatisiert, ne? Und das ist eben so ein Zustand und viele Menschen gelangen von ganz alleine in so eine Geburtstrance bei der Geburt, weil das eben auch so ist, man konzentriert sich einerseits ja sehr nach innen, sehr auf diese Venen und andererseits blendet man auch vieles aus. Und also auch Menschen, die vorher nicht Hypnobirthing gemacht haben, kommen oft von ganz alleine in diesen Zustand. Aber man kann ihn eben auch vorher üben, damit man vielleicht einfacher hineinfindet.
Also ich glaube, ich war in diesem Zustand.
Ja.
Weil ja genau das passiert ist letztendlich. Also ohne, dass ich jetzt da monatelang dreimal am Tag meine Meditationen abgerufen habe oder ne, das wirklich geübt habe. Aber im Nachhinein wurde mir klar, im Grunde genommen war ich voll in Trance und habe mich voll weggebeamt.
Ja, also cool. Du hast dich also super vorher vorbereitet, dich nochmal richtig neu aufgestellt. Und jetzt kommen wir mal, aber wirklich tauchen wir in die Geschichte rein. Also wie ging's los?
Ich war schon drüber, wie man so schön sagt. Ne? Wir waren schon über den errechneten, gewürfelten Termin. Wir haben auch tatsächlich ein, zweimal das Datum geändert. Also ich wusste im Grunde genommen Tag der Konzeption, erster Tag der letzten Periode und so weiter. Ne? Wir konnten das eigentlich relativ gut errechnen. Dann wurde doch nochmal was vor nach hinten geschoben und dann haben wir es aber so gelassen, auch auf meinen Wunsch hin, weil ich einfach wusste, meine Kinder lassen sich gerne Zeit und ich wollte keinen Stress kriegen mit der Hausgeburt.
Ja, bei der Hausgeburt ist es ja immer so, wenn man bei ET plus drei, ne, also wenn man drei Tage drüber ist, dann hat man dadurch sozusagen so ein relatives Ausschlusskriterium. wenn das vorliegt, dann darf eine Frau nicht, ohne vorher nochmal einen Facharzt zu konsultieren, zu Hause gebären. Also der Arzt, die Ärztin muss quasi dann nochmal das Okay geben. Dadurch ist dann dieses Ausschlusskriterium wieder beseitigt und man kann dann zu Hause gebären. Aber das ist immer so ein bisschen nervig, sage ich mal, ne? wenn man in eine Hausgeburt geht, dass man dann immer eben nochmal diesen Termin wahrnehmen muss.
Kind 2 war 11 Tage drüber. Hier waren es jetzt, ich glaube, 8. Also es ging schon so an die, okay, was ist die nächste Stufe? Was machen wir als nächstes, um dem Kind mal zu sagen, hey, du kannst kommen.
Ja.
Na, ich habe ganz viel gebadet. Wir waren ganz viel spazieren. Wir hatten noch mal Paarzeit. Wir haben ganz viel mit dem Kind gesprochen und gesagt, du darfst kommen. Ich bin bereit. Ich habe neue Kärtchen geschrieben, wo drauf stand, ich bin bereit. So. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen den Auberginenauflauf machen.
Ach ja, der Auberginenauflauf. Das musst du mal erklären.
Ja. Wie gesagt, Kind 2 war ja dann schon ET plus 11 und da kamen wir schon so ein bisschen ins Schwitzen. Was machen wir? Ne? Also ich war auch damals schon, auch beim zweiten Kind, na gut, mich kann ja erstmal keiner zwingen, ins Krankenhaus zu gehen. Ne? So, soll mich mal jemand abholen, komm. Also direkt mal auf Krawall gebügelt. Aber natürlich war auch mir daran gelegen, es war mein zweites Kind, das mit meiner Hebamme zu Hause, mit gutem Gewissen. Naja, dann habe ich auch tatsächlich in dem Buch Autogene Geburt von Tatje Bartik-Prang das Auberginenrezept gefunden und habe ein bisschen recherchiert. Und es gibt tatsächlich in den USA ein Restaurant, ein italienisches Restaurant, was diesen Auberginenauflauf anbietet und nach dessen Verzehr ganz viele Babys geboren werden.
So. Ich habe das tatsächlich auch nochmal nachgelesen. Ne? Die haben dann auch wirklich so eine Wand, wo ihre ganzen Eggplant-Babys dann aufgelistet sind, wo das geklappt hat. Also, ne, ihr Lieben, das ist nicht evidenzbasiert. Aber, also, aber ich glaube, es ist lecker, ne? Und man kann es einfach probieren. Warum nicht?
Es ist sau lecker. Mein Mann hat ihn gekocht. Zweimal.
Mit Liebe.
Wir hatten immer eigentlich die Überlegung, ach, das können wir dann immer an dem Geburtstag machen, aber er ist tatsächlich so aufwendig, weil man alles irgendwie einzeln paniert und schichtet. Und also er hat da echt 2 Stunden lang rumgekocht.
Es ist unglaublich fettig und unglaublich gehaltvoll, oder?
Korrekt. Also sind Auberginen, ich glaube, man braucht die Auberginen, um irgendwas
so damit die Panade hält.
Und dann hat man halt Fett mit Fett und Fett gebacken. Und um meinen Mann zu zitieren, es ist ein verdammt leckeres Abführmittel. Ja. Also ich weiß nicht, letzten Endes, ja, ist es halt, wirkt es sehr reinigend und darmentleerend. Das hat beim zweiten Kind super geklappt. Die Geburt war danach auch relativ schnell. So. Hier war es jetzt ähnlich. Also es war einfach auch so, essen müssen wir auch und warum nicht das?
Ja,
ne? Und der
natürlich.
Ist ja auch lecker und wir konnten uns gar nicht mehr so richtig erinnern. Während des Kochens meinte mein Mann dann so, oh, ich weiß wieder, warum wir den nicht machen, weil das so ewig dauert. Und es ist halt mit Käse, mit Parmesan, mit Ricotta, also ich weiß gar nicht, also ich glaube sämtliche Käsesorten und Butter und Olivenöl, vielen Olivenöl und so.
Und dieses Rezept findet man bei dir auf dem Blog, oder? Du hast das nämlich mal aufgeschrieben.
Genau.
Also das packen wir euch in die Shownotes, wer das nachkochen möchte.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns ehrlich gesagt auch nicht getraut, es nochmal unschwanger zu machen.
Und nur wenn man nichts
vorhat. Zu gucken, was dann passiert. Ja, genau. Dann hatten wir noch zusätzlich, das war aber auch Zufall, wir hatten Trauben vom Nachbarn und haben die kalt geschleudert und hatten frisch gepressten Traubensaft quasi. Der hat auch nochmal seine Wirkung getan. Ja, und dann haben wir so, weiß ich nicht, ne, Samstagabend, wann haben wir zu Abend gegessen? Um 6. Ich hatte immer mal wieder so ein bisschen Übungswehen, aber ich habe halt gesagt, ja, das geht schon seit 3-4 Tagen. Mal abwarten, was die Nacht bringt. Die Kinder fertig gemacht. Die Kinder haben übrigens den Auflauf nicht gegessen, ne, ist klar. Dann haben wir die Kinder ins Bett gebracht und Mick ist auch eingeschlafen. Ich bin dann nochmal aufgestanden und habe so gemerkt, nee, die Übungswehen bleiben. Wir hatten ein Tänzgerät ausgeliehen. Und diese Idee hatte ich auch von dir, weil ich das bei dir schon vor ewigen Zeiten mal gelesen habe.
Ja, super. Wir können ja mal ganz kurz sagen, was TENS ist. Also TENS ist transkutane elektrische Nervenstimulation. Das kommt aus der Physiotherapie, wird inzwischen auch gerne für die Geburtshilfe genutzt, in Großbritannien schon ganz lange. Und da werden so Elektroden auf die Haut geklebt, in dem Fall auf den Rücken. Über das Gerät fließt dann Strom in diese Elektroden rein. Und das ist dann auf dem Rücken so ein bisschen wie Ameisenkribbeln, ja?
Ja,
und dann gibt es 2 Theorien, wie das funktioniert. Also, dass diese Stimulation quasi die Schmerztore blockiert. Und die zweite Theorie ist, oder zusätzlich, dass es Endorphin ausschüttet. Ne? Und Endorphin ist ja auch ein starkes Schmerzmittel unseres Körpers, was unser Körper uns zur Verfügung stellt. Und ja, also ein Tanzgerät ist auf jeden Fall eine coole Sache für eine Geburt. Ja, wenn ihr euch auch mit Tens näher beschäftigen wollt oder es vielleicht auch für eure Geburt benutzen wollt, ich habe dazu einen schönen Blogartikel geschrieben, packe ich euch natürlich auch in die Shownotes.
Genau. Und dann haben wir das geliehen und natürlich nicht vorher ausprobiert. Ja, also wir lesen ja auch keine Bedienungsanleitung, wozu auch.
Aber es ist und, recht selbsterklärend. Also es geht ja, ziemlich total. Leicht. Also das muss genau. Man tatsächlich auch nicht vorher probieren. Man klebt die Dinge auf, da hat man eine Anleitung, wo die hin sollen.
Genau.
Man kann auch nicht so viel falsch machen.
Ja, also es war dann einfach so, dass ich dann gesagt habe, wir kleben jetzt mal das Tanzgerät fest.
Also du wolltest es schon als Schmerzlinderung, sagen. Dass du es also einfach schon mal aufgeklebt hast, weil auf dem Rücken kommt man schlecht selber ran.
Die Übungswehen an sich haben jetzt nicht dolle weh getan. Sie kamen und kamen und kamen und es hat halt nicht aufgehört. Ja, dann hat er mir das Ding geklebt und ab ins Bett. Ich habe noch einer Freundin geschrieben. Ich glaube, ich hatte dir sogar ein Bild geschickt. Tanzgerät klebt. Ja, ich habe gar nicht so sehr an Geburt gedacht, glaube ich.
Aber im Hinterkopf schon.
Ja, ich habe dann schon immer, wenn es dann mal Dollar ziebte, ne? Denn man kann das Tanzgerät dann so hochregeln, ne? Also dass man in der Wehenspitze sozusagen auch ein bisschen Boost dazu gibt, ne? Ein bisschen höher schaltet, dann wieder runterschaltet. Und gegen Mitternacht dachte ich dann, ach nee, ich gehe jetzt nochmal ins Bett, dann auch nochmal geschlafen und bin also mit Tanzgerät dann, das lief dann auf so einem Dauerkribbeln, also wie du das eben beschrieben hast mit den Ameisen. Ich habe es nicht mehr hoch und runter, aber es war auf so einem Dauerkribbeln. Bin dann gegen 2 Uhr ungefähr wach geworden und bin wieder aufs Sofa gegangen. Wir haben so ein großes, matratzenähnliches Sofa. Ich konnte so gut bequem auf der Seite liegen, an der Lehne aufgestützt mit einem Kissen, das Tens in der Hand. Und ich habe dann für mich gefühlt, so circa eine Viertelstunde, nur geatmet und das Tensgerät bedient. Das habe ich aber wohl 4 Stunden lang so gemacht.
Wow, okay. Also du warst wirklich im Tunnel.
Ich war absolut im Tunnel. Ich habe nur auf diesem Sofa gelegen.
Ja.
4 ein, 8 aus.
Und das ist ja, und das ist ja auch total typisch für Geburt. Wenn man eben in dieser Geburtstrance, in diesem Geburtstunnel ist, dann vergeht die Zeit anders. Und es hilft tatsächlich unglaublich vielen Menschen dieses Zählen, weil man sich dann auch auf was anderes nochmal fokussiert und dadurch so ein bisschen diese Wehen ausblendet. Also das ist ganz spannend, weil das erzählen mir ganz, ganz viele.
Voll, voll. Mhm. Und ich komme ja auch so ein bisschen aus der Musik, ne? Und dieses Taktzählen, ne? Ja. Und dann auch bis 4 und bis 8, ne? Mhm. Und so. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das sehr rhythmisiert gemacht habe. Auch synchron mit dem Tanzgerät. Wehen kommen ja dann doch auch sehr regelmäßig. Und vielleicht auch noch interessant zu wissen, wir haben zu dem Zeitpunkt auch in unserem alten Haus gewohnt. Allerdings ist das Schlafzimmer, wo wir alle gemeinsam schlafen, ne? Wo Mick mit den Kindern dann lag, Tür auf. Und man stand quasi direkt an dem Sofa. Mhm. Na, also nicht irgendwie 3 Zimmer weiter oder eine Etage tiefer, sondern im Grunde genommen direkt nebenan. Und ich habe auch Mick jetzt nochmal gefragt, wie das war und wie er mich vorgefunden hat und ob man mich gehört hat oder, ne, und er sagte, nee. Und ich fand das auch gar nicht schlimm. Ich erinnere das auch nicht als schmerzhaft, als lang.
Die Zeit verging einfach anders.
Gefühlt saß ich da ja nur eine Viertelstunde, habe ein bisschen geatmet, das Tanzgerät bedient und dann ist Mick wach geworden. So um 5, 5:30 ungefähr. Weil er ist wach geworden, ist auf Toilette gegangen und sah mich auf dem Sofa. Und es war halt für ihn direkt so ein krass, Geburt.
Ja.
Ne? Und ich war ja so, 1.
Großartig.
Und ich glaube, das ist auch nochmal krass, ne? Ich glaube, ihm ist halt sofort das Adrenalin eingeschossen und ich saß da in meiner Trance. Und er meinte dann auch, wir rufen jetzt die Hebamme an. Und ich so, nee.
Gute die Idee Wehen. Eigentlich.
Und dann hat er auch die Wehen gestoppt und so, die Wehen kommen so und so. Und ich so, nee. Und dann haben wir uns auch noch so ein bisschen in die Wolle gekriegt und er hat dann auch angerufen. Also Mick und ich haben 32 Sekunden mit der Hebamme telefoniert und die war 18 Minuten später da. Und
die hat auch erkannt, dass es irgendwie an der Zeit ist.
Ja, genau, so ungefähr. Und da war es halt dann so 6. Im Geburtsbericht steht irgendwie 5:45. Das Einzige, was dann war, dass als sie kam, dass ich nicht mehr gut in Seitenlage liegen konnte und in den Vierfüßler wollte. Und zwar auch runter vom Sofa. Und das ist auch so ein Punkt, auf meiner Wunschliste stand viel Bewegung, ne, weil ich das immer wieder gelesen habe und das auch gesehen habe und in so vielen tollen Geburtsvideos, wo die Frauen noch tanzen oder das Becken kreisen lassen und angelehnt am Mann oder an der Hebamme oder am Küchentisch oder keine Ahnung, ne, oder im Kreißsaal, im Tuch hängen und das ging gar nicht. ich habe mich gefühlt wie ein Stück Blei. Ich musste immer zum tiefsten Punkt, also auf den Fußboden. Und
du bist niedergekommen.
Ja.
Ich liebe ja auch dieses alte Wort. Und das geht ja ganz vielen so, ne? Dass sie am Anfang schon noch oft so aufrecht sind oder sich auch viel bewegen. Und dann zum Ende hin wird es einfach anstrengend. Ne? Also man möchte Körpergewicht abgeben an den Boden oder an ein Möbel oder so und kommt dann tatsächlich nieder. Das finde ich auch immer ganz spannend. Und was ich ja auch immer sage ist, das ist toll, ne, mit dem Rumturnen und so, aber wenn man eine Position gefunden hat, in der man happy ist und in der es gut vorangeht und in der es läuft, ja, dann ist das auch in Ordnung. Also dann muss man auch nicht künstlich irgendwie noch andere Positionen ausprobieren. Nur wenn dann ein Wechsel passiert, wenn man irgendwie so die nächste Schmerzstufe erreicht oder irgendwas nicht mehr gut ist, dann ist es immer gut, was Neues auszuprobieren.
Ich habe 2 Kinder in der tiefen Hocke geboren. Und es war so, das Kind kommt jetzt, ich muss in die tiefe Hocke. Aber es geht nicht. Und die Hebamme so, ja klar, kein Problem, mach doch. Es geht nicht. Ich klebe am Boden fest. Ich bin, das ist magnetisch. Ich bin ein Bleiklumpen. Das geht nicht. Also ich glaube, wenn ich mich nochmal auf eine Geburt vorbereiten würde, hätte ich noch eine Karte. Ich bin leicht wie eine Feder. Oder ich kann tanzen wie der Bambus im Wind. Das ging nicht. Ne? Und dann hat sie gesagt, okay, wir helfen dir. Und dann haben sie und mein Mann mir geholfen in die tiefe Hocke, aber das war es nicht. Da wollte ich auch sofort wieder, ne? Ich so direkt wieder wumms, vorne über, ne? Also auf gar keinen Fall in die tiefe Hocke. Es tröpfelte immer mal, also es gab immer noch keinen Blasensprung, so im klassischen Sinne. Im Grunde genommen war es der Vierfüßler dann. Ich habe es im Tagebuch hinterher Babygiraffe am Wasserloch getauft. Weil so habe ich mich gefühlt. Ich musste dann das eine Bein noch irgendwie abwinkeln und aufstellen. Also es war jetzt nicht so der klassische Vierfüßler aus dem Yoga.
Ja. Ne? Giraffe am Wasserloch, das werde ich mir merken und in mein Repertoire an Geburtsposition mit aufnehmen.
Genau, möchtest du nicht mal die Giraffe ausprobieren? Mhm. Kopf vorne über, also ich war so im Schoß von meinem Mann vergraben und das eine Bein so abgewinkelt, also irgendwie so. Für die Knie hatte mein Mann mir dann auch die Turnmatten geholt von den Kindern. Das
sehr gut.
Das hat trotzdem wehgetan. Ne? Also ich glaube, man kniet sich ja dann rein mit aller Kraft. Und ich brauchte aber auch dieses Harte. Also noch weicher hätte es nicht sein dürfen. Ne? Also ich brauchte diesen harten Kontakt. So.
Ich habe eine kurze Frage. Also dein Mann ist ja aufgewacht inzwischen. Die Kinder haben immer noch geschlafen?
Okay. Also ich glaube, die Älteste war als Erste wach. Die war kurz vor der Hebamme. Also die hat quasi die Hebamme begrüßt und das war halt auch so, hey
Kollegin.
Ich habe schon mal angefangen. Ne? Mhm. Genau, und man muss noch dazu sagen, dass die Hebamme, die dann ab 8 für mich zuständig war, und das war nochmal für mich auch spannend, sie sagte, als sie reinkam und mich da gesehen hat, hat sie sofort gesehen, okay, krass, ne, die ist voll im Tunnel weg, so. Sie konnte richtig sehen, wie ich mitschiebe, also wie ich den Transversus, man konnte das von außen sehen, wie ich den Transversus benutze, um das Baby die Rutsche runterzuschieben. Und das war halt auch mein Bild und das war auch eine krasse Erfahrung, trotz der 3 Geburten davor, dass ich das zum ersten Mal so spüren konnte. Also es steht auch im Tagebuch, das habe ich direkt danach aufgeschrieben, dass ich gespürt habe, wie sich das Köpfchen Wehe für Wehe durch den Geburtskanal schiebt und ich wirklich diesen Rollkragenpulli im Kopf hatte und dass ich selbstständig, selbst aktiv mit dem Muskel, mit meiner Atmung das Baby weiter schiebe.
Ja.
Krass.
Schön.
Wirklich.
So. Cool.
Also das Baby kam um 7.50 Uhr. Also wir waren bei 6.30 Uhr. Hebamme kommt. 7.50 Uhr war das Baby da. Und dann quasi in diesen 1:20 ist all das passiert. So, ne? Also Hebamme kommt, guckt mal nach mir. Wir haben keine direkte vaginale Untersuchung oder so gemacht. Ich hatte sie um Dammschutz gebeten und sie hat mir warme Kompressen auf den Damm gelegt. Das fand ich als super angenehm. Und ich wollte Druck aufs Kreuzbein haben. Das hatte ich so auch noch nie. Also es war bei den anderen Geburten nicht so. Aber es hat mir tatsächlich geholfen, in dem Moment zu visualisieren, wo ja das Baby lang gleitet sozusagen. Also ich hatte einfach nochmal ein ganz anderes Körpergefühl und brauchte diesen Gegendruck. Und die durfte auch nicht weggehen. Das war echt doof.
Ja, das kenne ich manchmal. Da muss man sehr stark sein.
Genau. Ja, das war im Grunde genommen, in Anführungszeichen, das Einzige, was sie gemacht hat. Ne? Also sie hat mir den Druck gegeben. Sie hat immer wieder mal eine Kompresse auf den Damm gelegt. Mhm. Sie hat natürlich nach den Herztönen gehört.
Klar. Mhm.
Klar. Im Geburtsbericht, da steht halt auch, es tröpfelt Flüssigkeit, Fruchtwasser, Fragezeichen. Das kam tatsächlich mit Glückshaube. Also angeritzt, es tröpfelte schon, ne? Mhm. Aber
es kam also das damit. Kind kam in der Fruchtblase zur Welt.
Genau.
Sehr besonders.
Ja, dann als nächstes wurde der Drittgeborene wach.
Mhm.
Der kam, guckte nach mir, also hat die Hebamme auch so aufgeschrieben, dass er gucken wollte, wie es der Mama geht. Und dann sind die zwei aber nochmal in ihr Zimmer gegangen und haben ein bisschen Tablet geschaut, weil das so dauert.
War ein bisschen langweilig.
Mama, das hat so gedauert. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich ihn gehört habe, wie er irgendwie sagte, oh, wann kommt denn das Baby? Und das ist so. Aber das habe ich gar nicht so mitbekommen, wahrgenommen. Mhm. Ne? Also ich habe wohl mal mitbekommen, dass da ein Kind ist, aber ich war ja so in meinem Tunnel. Genau, und dann sind die nochmal gegangen und witzigerweise, ne, die kleine große Hebamme, die sagte dann auch so, ja, nee, ihr war es dann schon ein bisschen unheimlich und wusste nicht so genau. Und sie musste sich ja um ihren kleinen Bruder kümmern.
Sehr gut, da hatte sie eine gute Aufgabe.
Genau, und wunderbar. Das Tablet hat dann, glaube ich, auch noch
ein bisschen abgelenkt vielleicht von dem, was vielleicht doch ein kleines bisschen gruselig gerade war oder so.
Ich glaube einfach auch aufregend und so, ne? Und dann war es halt auch nicht die Hebamme, die sie kannten.
Ja.
Ne? War vielleicht auch nochmal besonders und anders, ne? Weil wir mit der anderen Hebamme natürlich viel enger im Kontakt waren, die auch schon ewig kannten, in Anführungszeichen. Ne?
Ja. Aber das ist ja auch wichtig, ne? Also ich finde das super wichtig, wenn Kinder bei der Geburt dabei sind, dass die auch einen Rückzugsort haben. Ne? Mhm. Also dass auch wenn man das vorher alles bespricht und die wollen dabei sein und so weiter, dass die jederzeit sich auch ausklinken können aus der Situation und ihr Ding machen können.
Genau. Dann als letztes ist der Zweitgeborene wach geworden und der kam quasi, also oh, das Köpfchen krönt schon und er, oh, guten Morgen, ach super, das Baby kommt, ne? Also das also, was soll ich denn auch schon früher aufstehen? Ne? Und das ist halt auch so unser Schlafbär. Der kann wirklich irgendwie die Blaskapelle nebendran spielen, da passiert gar nichts. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, das Schlafzimmer ist direkt nebenan, also es trennt keine 3 Meter, da war nur eine Holztür. Mhm. Als er mich halt kniend sah, das Baby kurz vor Geburt, das Köpfchen kurz vor Geburt, war das Erste, was er machte, T-Shirt aus, bereit fürs Bonden.
Ach, wie süß.
Und wartete dann, ne? So, hallo. Hallo,
wunderbar.
Bin bereit.
Ja.
Gib mir das Baby.
Das Kind kommt als erstes zu mir.
Genau. Das ist meins.
Mhm.
Ja, und so war es dann letztendlich auch. Ne? Also 7.50 Uhr. Ich weiß, das Köpfchen kam, die Schultern kamen direkt hinterher. Also es ging direkt so in einem Flutschi durch. Ich war ultra angestrengt. Ich durch die Anstrengung in den Armen, ich habe so gezittert. Meine Arme, meine Hände haben so gezittert. Die Hebamme sagte, hier, du nimm sie, ne? Und ich so, ich kann nicht, ich kann nicht, weil ich halt Angst hatte, ich lasse sie fallen oder ich konnte meine Arme noch gar nicht ansteuern, ne? Dass ich so sage, Arme, nimm Baby, ging irgendwie nicht. Das war richtig, richtig anstrengend. Und dann gab die Hebamme mir halt das Baby in die Arme.
Ja.
Was natürlich genauso schön, ne? Alles gut. Aber das ist immer noch so.
Du hättest sie gerne selber aufgenommen.
Genau, ich hätte sie gerne selber aufgenommen. Beziehungsweise es war eigentlich auch immer so, weiß nicht, auch vielleicht so ein romantischer Wunsch von der Papa nimmt das Baby in Empfang.
Mhm.
Aber daran war nie zu denken, dass mein Mann weggeht und mich loslässt um das Baby. Also
ah, der hat dich gestützt,
so, genau, der hat mich gestützt, mich festgehalten. Nicht, dass er das nicht wollte oder ne, dass das jetzt irgendwie so, nee, er darf da nichts sehen oder ne, oder dass er Angst davor hatte. Das
nee,
nicht.
Aber er hatte einfach die Rolle, ja, dass er dich halten sollte.
Ne, das ist genauso wie, oh, ich möchte tanzen, aber ich bin bleibe schwer. Ne, und das so, ich möchte, dass du das Baby auffängst oder ich möchte es selber machen, aber ich kann mich überhaupt nicht bewegen oder ich kann ihn gar nicht loslassen. Daran war überhaupt nicht zu denken. So, ne? Und dann habe ich sie aufgenommen und dann sind wir aufs Sofa zurück umgezogen, Knie entlastet.
Und dein zweiter? Durfte er denn ein bisschen mitbonden?
Naja, er lag sofort neben mir, nackig.
Okay.
Da habe ich gesagt, so Moment, Moment.
Das ist jetzt erstmal meine Belohnung hier.
Ich bin dran.
Richtig.
Und dann waren die anderen natürlich auch schon da. Also sie haben alle gesehen, wie es gekommen ist dann letztendlich auch. Deswegen auch dieser Satz so, ja, ich habe mich schon gefreut, dass das Baby rausgerutscht. Ich glaube, er hat sogar gerutscht gesagt. Aber deine Knie taten mir leid. Und der Dritte hat dann auch abgenabelt. Mit Papa zusammen. Mhm. Also auspulsieren. Also war auch so ein bisschen so, wann kann ich endlich schneiden? Der war so. Ich dann sagte, ey, Moment. Ne? Und dann uns alle Zeit der Welt gelassen, auspulsieren lassen und so. Und dann durfte er irgendwann abnabeln. Das erzählt er auch immer noch stolz wie Bolle.
Cool, ne, was ja, wer hat das schon gemacht?
Ja, und dann durfte natürlich der große Bruder bonden und stolz wie Bolle schön. Hatte das Baby nackig, nackt auf nackt. Ne, mhm. Und dann haben wir alle zusammen die U1 gemacht und Finger gezählt und Zehen gezählt und so. Ne.
Die Plazenta kam auch noch irgendwann zwischendurch bestimmt.
Nee, wollte nämlich nicht. Dann haben wir noch mal ein bisschen gewartet und es kam schon auch Nachwehen. Das Baby hat getrunken, also wir haben auch schon gestillt. Dann haben wir überlegt, okay, ich gehe mal auf Toilette. Ging auch nicht, immer wieder getastet und geguckt. Die hat halt echt lange auf sich warten lassen. Also ich glaube, es ging 10 oder so, also sprich 2 Stunden später.
Oh wow, das ist schon... lange.
War dann auch
aber
so,
du hast nicht geblutet, sondern es war einfach, die kam mm-mm. einfach nur nicht. Ja,
okay. Genau. Mhm.
Also mit der Plazenta, die etwas auf sich warten lässt. Normalerweise kommen Plazenten ja doch relativ schnell, also so vielleicht nach 20 Minuten sind die in der Regel ja dann schon da. Wenn es mal eine Dreiviertelstunde dauert, dann ist es schon recht lang. Und 2 Stunden ist wirklich, wirklich lang. Aber jetzt kommt es ja immer darauf an, was passiert in der Zeit. Wenn die Plazenta sich schon teilweise gelöst hat und es blutet daraus, dann hat man natürlich Eile. Wenn die sich aber gar nicht löst und einfach nur anhaftet und einfach nicht kommt, also man kann dann tatsächlich warten, weil das Problem wäre ja eben nur eine Blutung. Ne, wenn es jetzt geblutet hätte, hätte man in die Klinik fahren müssen.
Also die Hebamme hat auch immer wieder mit ihren Kolleginnen telefoniert und Rücksprache gehalten und dann war halt klar, okay, irgendwann müssen wir halt entscheiden, ob wir doch in die Klinik fahren.
Ja.
Und dann ist ja wieder mein Kampfgeist erwacht. Und ich sage, ohne Witz. Also 4 Hausgeburten, die alle super verliefen.
Ich fahre jetzt nicht in die Klinik, die muss jetzt
komplikationslos. Kommen. Und dann jetzt auch noch diese Geburt so schön und kurz. Mhm. Ne? Also auf dem Geburtsbericht steht Geburtszeit 2:20 oder so. Dann fahre ich doch jetzt nicht ins Krankenhaus. Oder mit dem Baby und was machen wir da mit den Geschwistern? Und okay, also jetzt nochmal, ne? Und dann nochmal ganz viel Wasser getrunken, dann nochmal Pipi machen gewesen und dann kam sie tatsächlich irgendwann um 9:20 und dann tatsächlich auch nochmal in der tiefen Hocke.
Wow. Ja, sehr schön. Hört sich schon sehr toll an. Ich würde gerne nochmal wissen, so mit den Kindern, war das für euch, also für dich und auch für deinen Mann alles harmonisch oder gab es auch Herausforderungen, weil... Ich kann mir auch vorstellen, also gerade auch für ihn, dass er ja auch die Kinder so ein bisschen im Blick oder im Hinterkopf hatte, wie ist es mit denen? Und er wollte ja aber sicherlich auch für dich da sein. Stelle ich mir schon auch herausfordernd für ihn vor, so als Rolle. Ja, wie war das für euch?
Ihm ging es da ähnlich wie mir. Also wir haben darüber auch gesprochen hinterher, ne? Und er sagte, er hat dann immer so den Fokus auf mich.
Ja.
Und natürlich, ne, möchte er, dass es seinem Baby, was gerade geboren wird, auch gut geht. Aber er sagte, er war eher bei mir und das mich zu halten und mich zu stützen, als dass er jetzt das Baby auffangen muss oder als dass er jetzt da irgendwie nach den Kindern guckt. Und einfach auch so der Gedanke und auch das Vertrauen, die sind ja gut versorgt. Also denen geht's ja gut.
Mhm. Die haben auch sich, die sind auch gut vorbereitet. Die können sich auch zurückziehen. Die können
kommen. Wissen, was passiert. Die hätten immer kommen können und fragen können. Mhm. Also wir haben da, glaube ich, ganz viel losgelassen und einfach vertraut, dass die auch ihr Ding machen. Und das haben sie ja letztendlich gemacht. Ne? Sie haben selber entschieden, wann sie dazukommen, wann sie wieder weggehen. Mhm. Also der Drittgeborene, das hat auch die Hebamme erzählt, dass er immer wieder kam, geguckt hat, aber immer noch nicht und wieder gegangen ist. So, ne?
Okay.
So, oh, na gut, dann gehe ich halt
nochmal. Dann
noch
warte ich eben noch ein bisschen.
Mhm. Also diese 1,5 Stunden, ne?
Hat schon ja eine lange Zeit gedauert. Für so ein Kind.
Ja, ja, genau. Also wenn man jetzt nochmal so rückblickt, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir nehmen mal als Startpunkt das Tänzgerät um 21 Uhr, ne, dann waren das lockere 9 Stunden, die ich einfach nur geatmet und Tänzgerät gemacht habe.
Das ist ja schon auch anstrengend, ne? Also so diese Fokussierung und so. Und du hast eben auch nicht wirklich mehr viel geschlafen, ne?
Nee.
So.
Ja, 2 Stunden, ne? Also wenn ich da wirklich fest geschlafen habe, ne? Also vielleicht ein Schlafzyklus so.
Ja.
Ja, dann haben wir erstmal Unmengen gefrühstückt und gegen 11 ist die Hebamme dann auch gefahren. Und dann war halt so praktisch, Kinder machen das ja irgendwie, ne? Es war Sonntag, es musste niemand weg, es musste keiner zur Schule.
Super gut.
Wir haben den Kindern auch freigestellt, ne, ob sie montags dann in die Schule wollen oder in den Kindergarten oder ob sie da bleiben wollen. Aber die wollten alle gehen.
Ja, die wollen erzählen, was sie erlebt haben.
Wir haben halt direkt Fotos ausgedruckt, also ja. Einfach auf dem Drucker so.
Dass sie was mitnehmen können.
Ja. Und haben das halt mitgenommen und die haben natürlich alle mitgefiebert auch in der Kita und in der Schule. Und ja, das war natürlich dann.
Ja. Toll. Ja. Ja,
wunderbar. Und dann war es so, als wenn nie was anderes gewesen wäre. Ne? Das ist ja auch so verrückt einfach. Mhm. Als wenn es schon immer vier gewesen wäre.
Ja. Wow, tolle Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Lass uns doch noch mal ganz kurz so für unsere Hörerinnen vielleicht so, also es hört sich jetzt so wild an, aber so deine Learnings zusammenfassen oder kleines Fazit irgendwie machen. Also ich würde auf jeden Fall einmal zu diesen Kindern bei der Geburt, würde ich immer sagen, das muss eben für alle Beteiligten passen. Ne? Es ist jetzt überhaupt nicht das Ding, dass man das jetzt irgendwie machen muss oder dass das Tollste ist. Das kann für eine Familie super gut passen oder gar nicht passen. Ich finde übrigens auch natürlich bei, das war jetzt eine Hausgeburt, da ist es nochmal speziell, weil die Kinder ja wirklich dabei sein können, aber auch in Vorbereitung von Krankenhausgeburten finde ich es wichtig, die Kinder richtig gut mit einzubeziehen. Ja, zum Beispiel fängt es dann, finde ich, schon damit an, dass das Wort Krankenhaus gruselig sein kann, weil da sind ja Kranke und plötzlich ist Mama weg und bleibt 3 Tage weg. Was ist da los? Ja. Ne? Dass man irgendwie zum Beispiel da auch guckt, dass das möglichst nicht das erste Mal ist, wo man getrennt ist voneinander. Ne? Dass die Kinder vielleicht schon mal einmal oder das Kind, das Geschwisterkind vielleicht schon mal woanders übernachtet hat und einfach das schon mal erlebt hat. Ne? Dass das auch nicht so negativ auf dieses neue Baby übertragen wird. Das kam, aber Mama war weg. Ja, wir waren getrennt.
Ja. Ja, und vielleicht noch so ergänzend, so diese ganze Haltung und Stimmung und Atmosphäre, was ich da mit reingebe. Das sind ja alles so klitzekleine Puzzleteilchen, die halt hinterher machen, dass die Kinder gut vorbereitet sind. Egal, wo die Geburt stattfindet, egal, wie die Geburt nachher aussehen kann.
Ja.
So. Das ist so ein Komplettpaket. Unsere Kinder durften immer mit bei den Vorsorgen sein, also bei der Gyn. Bei der Hebamme, wenn die nach Hause kam, durften die mit den Bauch ausmessen und dann durften die mir Blutdruck messen. Und ne, also ich werde ja auch oft gefragt, kannst du ein Buch empfehlen? Ein Geschwisterbuch. Und da geht es ja schon los. Nee, kann ich nicht.
Ja.
Eins, ich sage dann auch immer, kauft euch 3.
Ja.
Ja, oder leiht die mal aus, weil das ist ja auch sowas. Ne? Das ist wie, wenn wir uns nur einen Geburtsbericht
natürlich, klar.
Angucken.
Geburten sind unterschiedlich.
So, ne?
Und für die Kinder ist es auch wertvoll zu sehen. Verschiedene Szenarien. Ne? Ich kann ja sagen, ich liebe Runas Geburt. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Bilderbuch.
Ja, das ist unser Klassiker. Also Runas Geburt haben wir seit Kind Nummer 2 im Grunde genommen. Und wir lieben es alle.
Ja, es hat einfach wunderschöne Bilder.
Wenig Text, auch so reduziert und auch so kindnah. Also Runas Geburt ist definitiv ein Klassiker und den lieben die Kinder alle heute noch.
Mhm. Dann mag ich noch sehr gerne ein Buch, das heißt Fisch und Schokolade. Und das ist für größere Kinder gut. Also man kann es auch mit Kleinen angucken, dann guckt man sich einfach die Bilder an. Aber mit Größeren kann man es eben richtig lesen und da kriegen die schon ganz gut Wissen mit.
Ja. Ja, wir haben für Größere ein, das ist auch eher Vorlesebuch oder Selbstlesebuch, Schokostreusel groß, ein Baby in Mamas Bauch. Und das ist wirklich super umfassend. Also da werden alle Themen halt eben auch Bauchgeburt, Zwillingsgeburt, Beckenentlanggeburt, Sternenkinder behandelt in einer fortlaufenden Geschichte. Und man kann als Erwachsener so ein bisschen steuern, welche Kapitel man liest. Also man kann Kapitel auslesen, ohne die Geschichte zu verpassen. Und das finde ich eben in diesem Rundum-Paket nochmal total schön.
Ja.
Auch über die eigene Geburt hinaus. Da gibt es jetzt so ein paar neuere. Oh Baby, du Wunder.
Ja.
Wie geht Geburt?
Ja.
Das mag ich auch sehr gerne.
Das
ist sehr reduziert. Für kleinere empfehle ich gerne Baby ist da. Von Katja Seide und Daniel Graf.
Mhm.
Ne, das ist auch nochmal schön, um auch so Gefühle und wie wird das, wenn Baby da ist. Da gibt es noch ein Baby in unserer Mitte. Da gibt es auch so eine ganze Reihe, wo es mehrere Bücher von gibt, auch mit Zwillingen und auch mit Bauchgeburt und so weiter. Dann habe ich mal ein Pixi, also ein bisschen größer wie so ein Pixi-Buch. Was macht eigentlich eine Hebamme?
Ja.
Das ist dann eher nochmal so die Hebammen-Story.
Ja,
ja,
was
macht eigentlich die Hebamme?
Mhm.
Dann haben wir auch ein recht großes, das ist auch so ein bisschen Pop-Up-mäßig gestaltet, ein neues Leben entsteht. Auch eher für Ältere.
Mhm.
Da ist auch nochmal sowas wie Vererbung. Also wieso hat Papa braune Augen und ich habe blaue Augen drin? Ne? Das ist immer für die größeren Kinder super spannend. Und auch künstliche Befruchtung, ja. Da haben wir ganz lange dran gehangen. Mhm. Warum gibt's das? Ja, und tatsächlich auch alle Aufklärungsbücher. Bei uns sind Lina und Bruno gerade wieder hoch im Kurs, weil die Kinder sich natürlich auch mit ihrem eigenen Körper beschäftigen und dann halt Fragen stellen. Kann ich auch ein Baby kriegen? Ja. Ne? Habe ich auch Brüste? Ach krass. Deswegen sage ich immer, lieber ein paar mehr da haben und vielleicht ja auch ausleihen aus der Bib oder so. Mit den Jüngeren nur die Bilder gucken, mit den Älteren ins Gespräch kommen.
Ja, sehr gut. So, die schönen Bücher, die wir euch jetzt vorgestellt haben, da packen wir euch natürlich auch Links in die Shownotes. Dann könnt ihr nochmal nachgucken und sowohl bei Ramona als auch bei mir auf dem Blog gibt es da auch noch einiges zu finden. Auch das findet ihr dann unten. Also ne, diese Idee, dass das Baby irgendein Geschenk mitbringt, ist nett, dass man irgendwie ein gutes Gefühl zu dem Kind hat. Aber ich finde tatsächlich dieses Vorbereiten, was passiert da alles, wie sieht es danach aus? Nein, man kann mit dem Baby nicht gleich Fußball spielen, sondern ne, das ist ganz klein und das ist zart und das bindet viel Aufmerksamkeit der Eltern.
Ja.
Und das Familienleben verändert sich, ja. Darauf sich zu konzentrieren, finde ich schon, macht was.
Was ich nochmal schön fand, also sowohl für uns Eltern als auch so als Familie, wir haben nochmal die Babyfotos der anderen geguckt.
Ja.
Also wie sahst du denn aus als Baby? Du warst auch so klein. Also ich meine, das fällt uns ja schon oft schwer, nochmal so krass, das
so
große neunjährige Kind war mal ein Baby, nie im Leben. Mhm. Ne? Aber auch für die so, ach krass, ich war auch so klein. Ne? Mhm. Und auch in Vorbereitung auch fürs Wochenbett und die Zeit danach einfach. Ne? Auch dir habe ich 17 Mal am Tag die Windeln gewechselt. Mhm. Auch dich habe ich ganz oft gestillt oder gefüttert eben. Ne? Guck mal, du warst auch im Tragetuch. Mhm. Dass halt auch nicht so das Gefühl entsteht von, das darf alles nur das Baby und ich habe das nicht, sondern ich hatte das auch alles. Ne? Also das macht halt auch nochmal so einen Unterschied. Und es gibt ja mittlerweile echt viele tolle Menschen, die so Geschwisterkurse anbieten.
Ja.
Wir hatten ja den Luxus, einen kleinen Kurs bei dir gehabt zu haben. davon erzählen die auch heute noch und wollen auch unbedingt so eine Puppe mit Plazenta haben.
Mhm.
Was ich vom Außen immer ein bisschen schwierig finde und das kann man natürlich nicht ganz vermeiden. Die Kinder werden ja oft angesprochen so mit, jetzt bist du bald großer Bruder, große Schwester und freust du dich schon?
Mhm.
Ja, keine Ahnung. Ja. Also beim dritten Geschwister können die das vielleicht sagen und dann sagen die nee. Mhm. Aber beim ersten Mal, wenn man doch zum ersten Mal Geschwister wird, ja, keine Ahnung. Soll ich mich darauf freuen? Alle sind so aufgeregt. Ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Also das ist ja auch so abstrakt. Wir haben das möglichst auf Sparflamme gehalten, dieses oh, großer Bruder, oh, große Schwester, sondern einfach, ne, da kommt noch ein Baby und so, die Familie wächst. Ne, keine Erwartungshaltung an große Brüder, Schwestern, ne, sondern das ist eher so ein bisschen low-level gehalten.
Ja, bestimmt auch ganz gut, die Erwartungen auch nicht so oft zu pushen. Ne, so. Und dann merkt das Kind irgendwie, boah, ich finde es gar nicht so toll. Ja. Und das gibt es ja durchaus, diese Phasen. Also gerade, wenn die Anfangseuphorie vorbei ist und so, kann die Hebamme das Baby auch bitte wieder mitnehmen? Hatte ich ja auch schon als Frage. Ja, und dann ist es eher so ein bisschen ungünstig, ne, wenn alle anderen immer fragen, hey, findest du es toll? Und derjenige findet es aber gar nicht toll. Ramona, ich bitte ja meine GästInnen immer, was mitzubringen, irgendein kleines Mitbringsel, irgendwas, was du zeigen willst, was du teilen willst, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viele Tipps irgendwie hier so gegeben, aber hast du noch irgendwas Spezielles, wo du sagen würdest, das möchte ich euch hier gerne mal vorstellen?
Mein halbes Büro. Das ist, glaube ich, eine der schwersten Aufgaben, die du mir gestellt hast in Vorbereitung. Ganz neu tatsächlich habe ich den Wochenbettkalender von Anna Pietsch. Sie ist Mütterpflegerin in Leipzig und das wurde illustriert von Lisa Vogel. Er ist erstens super schön gestaltet, davon mal ganz abgesehen, ist für Kinder von 3 bis 10 Jahren geeignet. Wobei ich da ja immer sage, achte auf dein Kind, du kannst auch mit einem 2-Jährigen wahrscheinlich schon da durchblättern. Das ist ja auch sehr individuell einfach. Ja, und da ist so alles Mögliche drin. Bastelideen für, mir ist langweilig, wenn Mama stillt, also Milchkugelrezept, aber auch ganz viel so erklärt, Sport machen mit Mama, so leichte Anfangsübungen. Und es geht halt so durch das Wochenbett, ne? 1. Tag im Wochenbett, 5. Tag im Wochenbett, 20. Tag im Wochenbett und so weiter. Auch so ein bisschen Tagebuch fürs Kind, ne? Wie sieht dein Geschwisterchen aus? Hat es Haare? Welche Augenfarbe? Gibt es besondere Merkmale? Dann ist er sehr divers gestaltet, was mich natürlich immer freut. Den hätte ich mir auch gewünscht. Wir brauchen noch ein Kind, um diesen Kalender zu zelebrieren. Aber das finde ich halt auch nochmal echt schön, so von der Idee her auch, ne, so Tag für Tag da durchgehen zu können. Ältere Kinder können da natürlich auch ganz viel selber drin lesen. Dann ist es eher wie ein Buch auch so, ne? Vielleicht ist es aber auch was, was man dann gut mit Papa oder mit Großeltern oder Freunden zusammen machen kann.
Richtig ganz schön. Süß. Ich schließe mich an, ich finde den auch ganz wunderbar.
Ja.
Und den verlinken wir euch natürlich. Ist auch ein super schönes Geschenk zur Geburt, ne? Kann man ganz toll mitbringen. Ah, liebe Ramona, ganz herzlichen Dank für deine Geschichte und deine Zeit. Und auch ein ganz großes Dankeschön an die Kids und deinen Mann. Und ja, also die können sich jederzeit bei mir melden, ne? Die nehme ich als Praktikantin oder Externatsschülerinnen an.
Ja, 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 schon.
Vielen, vielen Dank dir.
Gerne. Ich danke dir.
Ja. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sternchen da oder vielleicht sogar eine kleine Rezension. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Links zu den Themen und Büchern, über die wir gesprochen haben, gibt es in den Shownotes. Und wenn ihr mehr Geburtsberichte hören möchtet, schreibt mir doch gerne im Insta-Post zu dieser Folge oder in den Kommentaren auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage tschüss.
Tschüss.